Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Offiziell gilt im Krieg Israel gegen den Iran nun eine Waffenruhe. Diese wurde aber bereits gebrochen. Zuerst feuerte der Iran 2 Raketen in Richtung Israel, dann drohte Israel mit einem Gegenschlag. Trump war wütend, er donnerte What the fuck und hat eine Drohung in Richtung Israel ausgesprochen. Er forderte sofort den Abbruch aller Angriffe Israels auf den Iran. Doch halten sich jetzt alle daran und ist Trump eigentlich der Friedensstifter in Nahost? Wer hätte damit gerechnet? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt US-Kenner Heinz Gärtner bei uns im Studio. Hallo, Herr Professor.
Grüß Gott.
Ja, die wenigen Raketen, die der Iran auf Israel nach Beginn der Waffenruhe heute in der Früh um 6 abgefeuert hatten, seien kein Grund für einen Gegenschlag, donnerte Trump. Er sagte auch weiter, also ich bin nicht zufrieden, mit der einen Seite nicht, aber auch nicht mit der anderen. Und einen Gegenschlag Israels in Richtung Iran hat er schwer verurteilt. Völlig neue Töne vom US-Präsidenten, oder?
Na, zuerst muss man mal sagen, wenn Präsident Trump einen Waffenstillstand verkündet, heißt das noch lange nicht, dass es einen Waffenstillstand gibt. Also ein Waffenstillstand muss einmal ausgehandelt werden und die Parteien müssen auch zustimmen. Also Donald Trump hat natürlich gedacht, sein Wort in den Ohren der beiden Konfliktparteien und die müssen da sich daran halten, was natürlich nicht ganz so passiert. Aber es stimmt schon, also in beiden Seiten wird man sich überlegen, was tue ich jetzt damit? Habe ich meine Kriegsziele erreicht? Kann ich jetzt aufhören? Muss ich noch einmal reagieren, damit ich nicht also gleich so dastehe, als wenn ich sozusagen im Dienste von Donald Trump wäre? Also da hat der Teheran sicherlich diese Entscheidung, dass er noch Raketen nach Israel schickt, sich vorbehalten, beziehungsweise schließe ich nicht einmal aus, dass die Militärs schon diesen Befehl vorher bekommen haben und also auch ausgeführt haben, ohne dass das wirklich die politische Führung also befohlen hätte. Also wir wissen das auch bei allen anderen Waffenstillstandsabkommen, die auch unterzeichnet sind, dass die nicht wirklich hundertprozentig eingehalten werden. Und bei Israel ist es natürlich schon so. In Israel wird man sich überlegen, naja, kann ich jetzt einen Waffenstillstand zustimmen? Kann ich sagen, dass ich meine Kriegsziele erreicht habe? Das kann Israel. Man hört ja aus Israel immer wieder, wir haben den Großteil des Nuklearmaterials der Einrichtungen zerstört. Also könnte Israel und Netanyahu durchaus hingehen und sagen, Mission accomplished, wir haben das erreicht, was wir wollten und wir können aufhören. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Kriegsziele Israels sind. Wenn das nicht alle Kriegsziele sind, werden wir weitere Verletzungen des Waffenstillstands sehen durch irgendwelche Provokationen oder Raketen. Das wird man noch einmal sehen, ob Israel sich im Moment einmal damit zufrieden gibt und sich wieder auf den Gazastreifen konzentriert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in Teheran jetzt eine Debatte losbricht. Können wir uns jetzt das gefallen lassen, was uns Israel getan hat? Können wir jetzt dabei stehen bleiben? Es gibt Hardliner in Teheran genauso wie auch die, die ein Ende des Konflikts wollen. Also der Präsident Beschestian war immer von vornherein gegen diesen Militärausschlagabtausch. So hundertprozentig ist das nicht. Aber ist dieses Waffenstillstandsabkommen nicht einzuhalten. Aber ich muss sagen, Donald Trump hat wieder mal beide Seiten seiner Seele gezeigt. Einerseits ist er Interventionist, andererseits ist er Isolationist. Interventionist, er hat interveniert, andererseits will er sich nicht in einen langfristigen Krieg hineinziehen lassen. Aber das entspricht auch durchaus den politischen Lagern in den USA selbst. Da gibt es die, die sagen, weitermachen, und die anderen, die sagen, das geht uns nichts an, dieser Krieg, wir sollen da so wieder raus.
Ja, aber die Ansage von Donald Trump war ja relativ klar. Das ist ein 12-Tages-Krieg. 12 Tage deshalb, es ist die Anlehnung an den 6-Tage-Krieg 1967 Israel gegen Ägypten. Also Trump ist doch derjenige, der auch auf Netanyahu in Israel massiven Druck ausüben kann.
Ja, das ist für viele überraschend, da haben Sie durchaus recht. Ich meine, diese 12 Tage hat er im Nachhinein erklärt, aber es klingt, denke ich, ganz gut. Aber ich muss sagen, ja, Trump hat auch Netanyahu Grenzen aufgezeigt. Also er ist nicht die Marionette, wie er oft dargestellt wird von Netanyahu, weil er jetzt interveniert hat auf Seiten Israels gegen den Iran, hat man vielfach vermutet, na jetzt macht Trump, was Netanyahu will und möglicherweise sogar bis zu einem Regime-Change. Nicht? Das hat man ja immer gehört. Und auch Trump hat Anspielungen gemacht, dass die Führung in Teheran nicht lange bleiben kann. Also da hat man angenommen, na jetzt spielt er das Spiel von Netanyahu. Aber Trump hat natürlich auch gesagt, na, was tun wir da in einem Abnutzungskrieg im Mittleren Osten, wenn das auch Netanyahu will, es entspricht nicht unseren Interessen.
Ja, dazu gibt es ja auch den innenpolitischen Druck innerhalb der Republikaner, denn nicht alle Republikaner sind da völlig auf der Seite des Kriegspräsidenten Donald Trump. Es gibt ja auch intern einen Druck gegen Trump und vor allem gegen ein weiteres Involvieren in diesen Krieg in Nahost, oder?
Naja, na, gerade in seiner Mega-Bewegung Make America Great Again war ja sozusagen auch ein Slogan, dass wir die alle Kriege beenden. Und das war ein Wahlslogan von Donald Trump. Das ist ja nicht so, dass er jetzt da jetzt völlig seine Prinzipien über den Haufen werfen würde. Also er hat das ja angekündigt. Und es hat sich ja gezeigt, dass es einen heftigen Streit gibt, einerseits innerhalb dieser Mega-Bewegung, ja, innerhalb auch der Kongressabgeordneten, aber auch zwischen der Mega-Bewegung und der Neokonservativen. Und die Neokonservativen, die ja immer schon auf militärische Intervention gedrängt haben, und diese Neokonservativen haben ja gestanden auch hinter der Intervention im Irak schon 2003. Da haben ja auch die Neokonservativen schon damals auch mit der sehr starken israelischen Lobby, die AIPAC, auf eine Intervention im Irak gedrängt. Und das ist natürlich jetzt, der Iran wäre das Nächste, aber Trump ist natürlich nicht Teil der Neokonservativen, sondern kann auch Widerstand leisten gegen diesen Druck, wie man sieht.
Ja, wer weiß auch ganz genau, dass die 90 Millionen Einwohner, die der Iran hat, und wenn das in Chaos zerfallen sollte, dieses riesige Land, es unmöglich wäre, dort wieder halbwegs politisch stabile Strukturen zu schaffen, oder?
Ja, natürlich. Also das weiß man. Wenn es tatsächlich zu einem Regimewechsel käme, ist das ja nicht so, dass die Mullahs sozusagen rausgehen und der Monarch Reza Pahlavi Sohn kommt herein und übernimmt alles. Das stellen sich ja viele Monarchisten vor, so wird das ganz sicher nicht sein. Und der iranische politische Apparat ist extrem kompliziert. Es gibt da ein Checks and Balances und es gibt verschiedene politische Institutionen, den Sicherheitsrat und verschiedene Wächterrat, Expertenrat, dann die verschiedenen Militärs, Geheimdienste, also die kann man nicht so schnell wegschaffen, schon gar nicht durch eine militärische Intervention. Es kann dann wahrscheinlich, ein Regimewechsel könnte natürlich eine militärische Lösung, Militärregierung an die Macht bringen oder eben auch ein Chaos, wo dann Dschihadisten auch mitreden werden. Also der IS ist ja nicht ganz draußen aus der Region und auch nicht aus dem Iran. Manche stellen sich natürlich vor, dass Chaos besser ist als ein starker Iran. Manche wollen natürlich eine syrische Lösung haben oder eine libysche Lösung. Aber eine stabile Lösung wäre das wahrscheinlich nicht. Und ich nehme mal an, wie Sie richtig sagen, Herr Wendel, Die Berater auch von Präsident Trump haben ihn davor gewarnt, das kann sehr viel mehr Instabilität im Iran bringen, als das jetzt der Fall ist.
Viel war im Vorfeld Rede davon, wie weit ist der Iran eigentlich beim Bau einer Nuklearwaffe. Die einen sagen, ganz nahe daran, da gehört Israels Präsident Herzog dazu, der im Interview explizit gesagt hat, das war unser einziges Ziel, das zu zerstören. Die iranische Seite wiederum behauptet, und das sagt der iranische Botschafter in Wien immer wieder, nein, wir haben nur ein friedliches Atomprogramm, wir haben nicht an der Bombe gebaut, wir haben kein Interesse daran, aber wir werden es uns nicht nehmen lassen, weiter mit Nuklearenergie zu arbeiten. Wie sehen Sie das? Was ist eigentlich jetzt zerstört worden?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Natürlich, der Iran hat sich immer näher an die Waffenfähigkeit seines Nuklearprogramms herangetastet, langsam seit 2019, nachdem also Präsident Trump aus dem Abkommen, das Nuklearabkommen ausgestiegen ist. Aber alle amerikanischen Geheimdienste sagen halt, dass die Entscheidung nicht getroffen wurde und dass keine Infrastruktur vorhanden ist zum Bau einer Waffe, wenn auch das Nuklearmaterial, die angereicherte Uranlager und auch die Möglichkeit anzureichern. Da waren sie schon sehr nahe, aber natürlich die israelischen Regierungen und auch Netanyahu selbst noch als Abgeordneter sagen das seit spätestens Beginn der 90er Jahre, dass der Iran knapp an der Atombombe ist. Also das ist sozusagen diese unmittelbare Gefahr hat sicherlich nicht bestanden. Obwohl natürlich, dass der Iran sich ganz sicher diese Möglichkeit offen halten wollte. Jetzt, was Sie fragen, Herr Wendel, was zerstört wurde, weiß man nicht so genau. Also sicherlich wurde nicht alles zerstört. Also es ist natürlich wurde das Programm zurückgeworfen, aber nicht einmal der Direktor der Atomenergiebehörde in Wien konnte sagen, was wirklich jetzt zerstört ist. Man weiß auch nicht, was der Iran aus Fordo hinausgebracht hat. Das kann auch sein, dass sehr viel angereichertes, hoch angereichertes Material, 60%, woanders hingebracht hat. Also die Möglichkeit, weiter in Richtung einer Atomwaffe zu gehen, hat sich der Iran sicher behalten. Also es wurde zurückgeworfen, keine Zweifelsohne. Da haben die Israelis einen gewissen Erfolg gehabt. Aber meiner Einschätzung nach sicherlich nicht so weit, wie das ein Abkommen getan hätte. Ein Abkommen wäre kontrolliert gewesen mit Inspektoren der IAEO. Klaren Fristen, die hätte man verlängern können. Vielleicht waren die ein bisschen zu kurz vom JCPOA, aber der Rahmen des JCPOA, des Nuklearabkommens von 2015, war schon sehr gut. Das hätte das Nuklearprogramm weithin sozusagen gebremst. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, wenn man verhindern will, dass der Iran jetzt im Geheimen eine Nuklearwaffe baut, was ja viele jetzt sagen, gerade jetzt mache ich das nach der Bombe. Da muss man schleunigst zu einem Nuklearabkommen kommen, das ähnlich ist dem den JCPOA. Es wird nicht JCPOA heißen, weil das ist ein Obama-Abkommen, das will der Trump auf keinen Fall. Aber mit den ähnlichen Grenzen, das dem Iran die Möglichkeit gibt, ein niedriges Programm zu haben, Nuklearprogramm, aber weit weg ist von einer Nuklearwaffe. Und Trump hatte das ja selber angekündigt. Er hat gesagt, na ja, wir haben ja kein Problem mit einer niedrigen Uraneinreicherung, keine Waffe. Nur hat Trump dann seine Meinung geändert und hat gesagt, na gar keine Anreicherung, gar kein Nuklearprogramm. Das hat Netanyahu dann aufgegriffen und auch als Vorwand genommen, zu intervenieren. Trump soll einfach zurückkehren zu dem Vorschlag, den er vorher gemacht hat, bevor er seine Meinung geändert hat. Und der Iran soll sozusagen sich auch darauf einstellen und sagen, gut, wir verhandeln wieder. Und jetzt nicht so tun, dass er jetzt wieder Vergeltung üben müsste.
Ja, wobei der Iran natürlich damit immer argumentiert, dass ja die andere Seite, also Israel, das Atomprogramm, das unbestritten vorhanden ist in Israel, sich auch nicht kontrollieren lässt durch die internationale Atomenergiebehörde. Der Iran behauptet, Israel sitzt überhaupt auf 200 Atomraketen. Ja, ist dieses Argument des Irans ein politisch richtiges oder ist das falsch, Herr Professor?
Nein, da hat der Iran sicherlich einen Punkt, wenn er sagt, also Israel hat eine Nuklearwaffe, ist nicht Teil des Atomwaffensperrvertrags, lässt sich nicht kontrollieren. Natürlich, die Atomenergiebehörde sagt, naja, wir haben nicht das Mandat, das zu kontrollieren, weil Israel ist ja nicht Teil des Atomwaffensperrvertrags, aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Ausweg-Argument. Klar, Israel ist die einzige Nuklearwaffenmacht in der Region und hat natürlich, wenn es zu Konflikten kommt, wenn der eskaliert wäre, dieser Konflikt jetzt mit dem Iran, hätte sicherlich Israel gesagt oder signalisiert, wir haben ja noch die Nuklearwaffe, was die Amerikaner natürlich ein Horrorszenario für die Amerikaner wäre, wenn Israel das einsetzen würde. Aber Israel, klarerweise, verletzt zwar keinen Vertrag, aber ist zweifelsohne nicht Teil des Non-Proliferationsregimes. Und deswegen setzen ja viele Länder der Region und sagen immer, wir wollen ein nuklearwaffenfreies Mittleres Osten, einen nuklearwaffenfreien Mittleren Osten. Was ja natürlich hieße, dass auch Israel seine Nuklearwaffen offenlegen müsste bzw. aufgeben müsste.
Ja, trotzdem noch einmal eine Frage zur Partnerschaft, vielleicht sogar Freundschaft zwischen Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanyahu. Wortwörtlich hat Trump heute eben gesagt, also ich bin nicht zufrieden mit Ihnen, also mit dem Iran und mit Israel. Ich bin wirklich unzufrieden, wenn Israel jetzt rausgeht und wegen einer oder zwei Raketen, die nicht eingeschlagen sind, die vielleicht aus Versehen abgefeuert worden sind, einen Gegenschlag fliegt. Ja, ich meine, das klingt ja eigentlich nach irgendwie frustrierten amerikanischen Präsidenten.
Also ich würde mal sagen, es sind mutige Worte von Donald Trump. Weil wenn es jetzt zu einem neuen Nuklearabkommen kommt, muss er das ohne Netanyahu machen. Netanyahu wird keinem neuen Nuklearabkommen zustimmen. Damals hat das 2015 Präsident Obama gemacht. Netanyahu hat heftigst dagegen gearbeitet, auch mit Hilfe des Kongresses damals, dass es zu diesen Abkommen kommt. Also Obama war auch sehr mutig. Man hat ihn damals ja auch heftigst sozusagen in der eigenen Partei, auch selbst unter den Demokraten kritisiert, aber auch unter den Republikanern. Es ist zustande gekommen. Und wenn Trump seine Linie jetzt einhält, dann muss er halt dieses Abkommen ohne Netanyahu machen. Der Vorteil ist jetzt, dass damals die arabischen Staaten alle auf der Seite Israels waren, also gegen das Nuklearabkommen. Jetzt sind die arabischen Staaten vielfach für ein neues Nuklearabkommen. Also da wäre Israel wahrscheinlich da alleine in der Region, die gegen dieses Abkommen vorgehen würden. Natürlich wird das in den USA selbst, hat Israel natürlich Verbündete und Trump wird es nicht leicht haben. Aber wenn er sozusagen konsequent sein will, muss er da halt, ich sage das einmal ganz böse, muss er da halt Netanyahu umgehen.
Ja, der Iran hat auch Raketen in Richtung Katar abgefeuert. In Doha hat allerdings eine Stunde vorher angerufen und gesagt, wir werden jetzt die US-Basis in Doha oder in der Nähe von Doha beschießen. Welche Rolle spielt eigentlich Katar bzw. die anderen arabischen Länder in diesem Konflikt und könnten sie in Zukunft eigentlich die Chefvermittler werden?
Ja, Katar war eigentlich schon ein sehr guter Vermittler in verschiedensten Konflikten. Katar war ja auch ein Vermittler, selbst bei dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und Ukraine und auch Gefangenenaustausch zwischen Hamas und Israel. Also Katar hat da schon eine sehr gute Rolle, eigentlich eine Rolle, die einem neutralen Staat zukommen würden. Also Katar verhält sich eigentlich so als vermittelt wie ein neutraler Staat. Dass er jetzt protestieren muss gegen die iranische Rakete, ist logisch. Weil im Prinzip ist das ja auch eine Verletzung der territorialen Souveränität von Katar. obwohl Katar eigentlich keine wirkliche Souveränität über die militärische Basis hatte. Aber de jure hat da, ist das natürlich Katar. Aber der Iran hat natürlich auch Katar gewarnt. Und das war ein ähnliches Szenario wie dann 2020 im Jänner, als Präsident Trump damals auch den General Soleimani von Iran von den Quds-Kräften umbringen ließ, wo dann auch der Iran das Gesicht wahren musste und auf eine amerikanische Basis in Irak Raketen abgefeuert hat, obwohl er auch damals vorher gewarnt hat. Und nach diesem Raketenangriff auf die Basis in Katar jetzt hat ja auch Trump sich lobend über den Iran ausgesprochen. Er hat gesagt, er bedankt sich beim Iran für die vorherige Ankündigung. Also das war ein symbolischer Akt. Also, und Katar muss jetzt symbolisch das kritisieren, obwohl Katar sich schon wieder angeboten hat als Vermittler für neue Verhandlungen.
Ja, Herr Professor, was glauben Sie jetzt? Wie geht's weiter?
Also ich habe ein Szenario, das wahrscheinlich meiner Meinung nach die einzige optimistische sein wird und die einzige mögliche Lösung ist, dass alle zurückkehren zu den Verhandlungen, das JCPOA von 2015 als Basis für die technischen Begrenzungen des Iran nehmen, dass die USA und der Iran sich eigentlich relativ schnell auf ein Abkommen einigen könnten, dass die Nuklearkapazitäten des Iran wahrscheinlich auf mindestens 10, 15 Jahre vielleicht begrenzen kann. Jetzt sind es vielleicht ein bis zwei Jahre oder vielleicht sind es dann auch nur 5 Jahre. Es kommt auf die Klauseln an, die also damit verbunden sind. Das wäre dann der Iran, wäre keine Nuklearbedrohung mehr in der Region für eine lange Zeit hin. Und die anderen Dinge, die natürlich am Iran kritisiert, die müssen getrennt verhandelt werden. Das Raketenprogramm kann auch verhandelt werden, aber unabhängig von dem, übrigens im JCPOA, in dem Nuklearabkommen, werden auch Raketen begrenzt. Allerdings Raketen, die eben mit Nuklearsprengköpfen ausgestattet werden können. Also auch das, da bietet dieser Text eine Möglichkeit. Also von daher sehe ich das als einzige Möglichkeit, ein weiterer militärischer Konflikt kann da keine Lösung bringen und kann auch für diejenigen, die eine Änderung des Regimes in Iran wollen, da gibt es also auch sehr, sehr viele, die können auch nicht zufrieden sein, wenn das von außen und militärisch eine Änderung des politischen Systems kommt, sondern es ist natürlich auch so gewesen. Ich war ja nach 2015 mehrmals im Iran und es hat sich gezeigt, dass dieses Abkommen auch eine wirtschaftliche Öffnung bedeutet hat gegenüber dem Westen, auch eine kulturelle Öffnung im Inneren, die ja dann gestoppt wurde nach 2019. Und sowas kann ich mir vorstellen, dass ein neues Nuklearabkommen auch wieder innenpolitisch den Reformkräften mehr Möglichkeit gibt, das politische System zu verändern.
Ja, wir werden sehen, ein Funken Hoffnung besteht. Danke vielmals, Herr Professor. Ja, das war Professor Heinz Gärtner zu dem, was sich in den vergangenen Stunden jetzt entwickelt hat. Es gilt eine Waffenruhe, aber ob die hält, niemand weiß es, außer Benjamin Netanyahu in Israel und die dafür Verantwortlichen im Iran, die sagen, wenn wir angegriffen werden, werden wir uns in Zukunft auch wehren.